Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 11. März. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Des einen Schatz, des anderen Leid. Kampagne zur Situation bei der Rohstoffförderung. Nachhaltigkeit überprüfen per Knopfdruck mit Online-Programm gesund und umweltbewusst einkaufen. Und Rassismus ist inakzeptabel. Bern lanciert eine Aktionswoche. Amik Chan Makai Shantitibi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die Truppen von Gaddafi sind anscheinend in den Ölhafen von Ras Lanuf im Osten Libyens vorgerückt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete, gebe es dort Kämpfe. Gestern hatten Gaddafis Truppen Standorte der Aufständischen in Ras Lanuf bombardiert. Die Außenminister des Golfkooperationsrates riefen die Arabische Liga derweil dazu auf, vom UNO-Sicherheitsrat die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen zu fordern. So könne man die Zivilbevölkerung schützen. Die Afrikanische Union ist jedoch gegen eine militärische Intervention des Auslandes in Libyen. Seit dem Beginn des Volksaufstandes in Libyen Mitte Februar sind nach Angaben der UNO mehr als 250.000 Menschen aus dem Land geflohen. Drei Viertel des Landes seien von humanitärer Hilfe abgeschnitten, hieß es weiter. Die Wiederbelebung des Nahost-Friedensgesprächs ist gescheitert. Wie ein ranghoher Vertreter der Palästinenser berichtete, habe ein entsprechendes Treffen kein Ergebnis gebracht. An dem Treffen hatten Vertreter des Nahost-Quartetts Israels und der Palästinenser teilgenommen. Die Beratungen sollten der Vorbereitung eines Treffens von nächster Woche dienen. Dieses wurde nun auf Mitte April verschoben. Laut israelischen Medienberichten will man eine neue diplomatische Initiative von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu abwarten. Netanyahu will diese dem US-Kongress vorlegen. Der palästinensische Ministerpräsident sagte, einen Staat in provisorischen Grenzen, wie Netanyahu es vorschlage, lehne er ab. Die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf Netanyahu ausüben, damit Israel einen palästinensischen Staat innerhalb der Grenzen der besetzten Gebiete anerkenne. Vorurteile und Intoleranz gegenüber Minderheiten sind in Europa weiter verbreitet als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine deutsche Studie von Wissenschaftlern der Universität Bielefeld. In Auftrag gegeben hat die Studie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die der deutschen SPD nahesteht. Rund die Hälfte der Befragten in 8 EU-Staaten haben angegeben, es gebe zu viele Zuwanderer in ihrem Land. Gleich viele der Befragten verlangten, dass in Krisenzeiten die Einheimischen bei der Stellenvergabe bevorzugt werden. Mehrheitlich wird zudem der Islam pauschal als Religion der Intoleranz verurteilt. Die Stadt Bern hat ihre Schulden komplett abgebaut. Zum ersten Mal seit rund 20 Jahren weist die Stadt Bern wieder ein Eigenkapital aus. Wie heute bekannt wurde, schließt die Jahresrechnung der Stadt mit einem Plus von über 40 Millionen Franken. Finanzdirektorin Barbara Hayo bezeichnete dies als unerwartet gutes Ergebnis. Die Hauptgründe dafür seien der rasche wirtschaftliche Aufschwung und die Ausgabendisziplin. Barbara Hayo hat zudem bekannt gegeben, dass sie ihre Amtszeit im Berner Gemeinderat nicht verlängern will. Sie trete nach Ablauf der laufenden Legislaturperiode zurück. Bis Ende 2012 werde sie sich jedoch voll und ganz ihrer Aufgabe als Finanzdirektorin widmen. Der Blick aufs Wetter: bei bis zu 14 Grad scheint heute meistens die Sonne. Auch morgen wird es bei 14 Grad recht sonnig. Am Sonntag kann es in einigen Regionen ein paar Regentropfen geben. Der Montag zeigt sich dann wieder von der Sonnenseite und es bleibt weiterhin mild.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir alle haben den Kongo in der Tasche oder auf dem Schreibtisch. Genauer gesagt elektronische Geräte, die mit Rohstoffen aus dem afrikanischen Land hergestellt werden. Die Rohstoffe Afrikas stillen zwar unseren Konsumhunger, nicht aber den Hunger in Afrika. Das ist der Slogan der aktuellen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle. Gestern wurde sie vorgestellt.
Kobalt, Koltan oder Kupfer, das sind alles Rohstoffe, die in Afrika gefördert werden und die danach bei uns landen. Sei es in Mobiltelefonen, Akkus, Computern oder in Kabel. Wir sind also alle indirekt mit Afrika verbunden. Doch wissen wir kaum, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe abgebaut werden und welche Folgen die Rohstoffförderung auf Länder wie den Kongo hat. Rund die Hälfte aller Minen für Kupfer, Kobalt oder Koltan werden industriell von transnationalen Firmen betrieben. Und trotzdem seien die Umstände sehr problematisch, sagt Matthias Dörnenburg von Fastenopfer.
Dass Personen zu einem großen Teil keine gesicherten langfristigen Verträge haben. Man hat zu wenig Sicherheitsvorschriften. Zum Beispiel im Süden des Kongos gibt es Minen, wo es eine starke radioaktive Strahlung hat. Es gibt keine Schutzkleidung. Es gibt auch keine Sicherheitstafeln, wo Leute auf die Sicherheitsprobleme hingewiesen werden. Und das sind eigentlich heute internationale Standards, die man eigentlich in einer Industrie verlangen könnte.
Die andere Hälfte der Rohstoffminen wird von Privatpersonen betrieben. Es gibt tausende Personen, die ohne großes Wissen und ohne viel Technologie nach Rohstoff graben. Diese Kleinschürfer nennt man Creuseurs Artisanaux. Sie machen ein Loch in den Boden, schürfen von Hand und tragen dann die gewonnenen Rohstoffe zu einer Sammelstelle, wo das geschürfte Material von Kindern gewaschen wird. Die Menschen, die in diesen privaten Minen arbeiten, hätten keinerlei Rechte.
Wenn ein Unfall geschieht, kein Mensch hat dort eine Versicherung. Wenn er Glück hat, hat er eine Familie, der für ihn sorgt. Es gibt immer wieder kleine Minen, die einstürzen, die nicht abgesichert sind. Und das ist eine Art Vakuum, wo es wie ein rechtsloser Bereich ist. Das ist eine große Schwierigkeit, weil diesen rechtslosen Bereich, den kann man fast nicht einschränken.
Über 30.000 Menschen arbeiten in den kleinen Minen und fast 750.000 Menschen im Kongo sind von den kleinen Minen abhängig. Auch die in diesen Minen gewonnenen Rohstoffe gelangen in unsere Elektronik. Dadurch, dass die transnationalen Firmen den privaten Mineuren die Rohstoffe abkaufen. Und deshalb seien auch die Großunternehmen für die Produktionsumstände in den kleinen Minen mitverantwortlich. Für eine bessere Situation in Kongos Minen seien aber verschiedene Parteien zuständig.
Es braucht die Zivilgesellschaft, sowohl im Kongo wie auch hier. Es braucht aber auch im Kongo eine Verantwortung des Staates, der allerdings eben extrem schwach ist. Und dann halt auch eine Verantwortung der Firmen. Und da gibt es verschiedene Formen. Firmen können sich freiwillige Kodizes geben. Also wie will ich umgehen? Kaufe ich Minen zum Beispiel jetzt bei diesen größeren Artisanal auf oder schaue ich, dass man dort gewisse Strukturen aufbaut? All das könnte man machen.
Dass etwas getan werden muss, sei dringend. Denn die Rohstoffförderung im Kongo habe sehr viele negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Menschen und die Umwelt. Durch unvollständige Verträge zwischen der Regierung und den Rohstoffunternehmen gingen dem Staat Millionen von Steuergeldern verloren. Wegen der hohen Armut verlassen viele Jugendliche schon viel zu früh die Schule, um in Minen zu arbeiten, und die Minen wiederum verschmutzen die Umwelt.
Umweltverschmutzung durch Wasser, also diese Abwässer werden zum Teil direkt in die Umwelt entlassen oder dass diese Schläuche, die dann das Wasser aus den Minen abführen sollen, sind undicht. Dann gibt es starke Erdbewegungen. Also wir haben Fotos von ganzen Regionen, wo Häuser überall Risse haben. Dort übernehmen zum Teil die Firmen auch nicht mal eine Verantwortung für diese Folgeschäden, die sie eigentlich verursachen.
Die ökumenische Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle will dieses Jahr die Menschen in der Schweiz auf die Thematik von Rohstoffabbau in Afrika sensibilisieren. Das heißt, die Menschen sollen sich bewusst werden über die Hintergründe der Rohstoffe, die sich in unseren alltäglichen Gebrauchsgegenständen wiederfinden.
Dass ich mir bewusst bin. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich nicht jedes Jahr ein neues Handy brauche. Ist das so ein bisschen eine Frage des eigenen Lebensstils grundsätzlich? Und ich denke, diese Frage ist wichtig, weil ich glaube, die Welt verträgt nicht mehr lange einen Lebensstil, dass alle Menschen so einen Lebensstil wie hier in der Schweiz haben. Und langfristig möchte ich einfach daran erinnern. Also ich meine, Sie können heute in den Laden gehen, Max Havelaar, Ananas kaufen. Das war vor 20 Jahren noch nicht so. Und ich erwarte halt, dass irgendwann dann mal ein Handy mit einem Max Havelaar-Logo oder einem anderen fairen Logo drauf haben. Denn ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung, dass eben nachverfolgbar ist, dass diese Rohstoffe nicht aus Konfliktgebieten kommen, dass sie anständig abgebaut sind. Und ich glaube, das sind wir unserer Welt auch irgendwie schuldig.
Sagt Matthias Dörnburg von Fastenopfer. Die Kampagne zur Rohstoffförderung in Afrika will auch, dass auf politischer Ebene etwas passiert. In keinem anderen Land der Welt sind so viele transnationalen Unternehmen ansässig wie in der Schweiz. Und darum wurde eine Petition lanciert, die gesetzliche Grundlagen verlangt, um die Firmen in die Pflicht zu nehmen.
95,6. Rabe Info.
Wer bewusst einkaufen will, muss sich im Laden oft mit komplizierten Bezeichnungen und Inhaltsangaben herumschlagen. Etwas einfacher könnte es dank Codecheck werden. Mit einem Smartphone oder mit einer Webcam kann der Strichcode eines Produkts fotografiert werden. Nach der Datenübermittlung werden einem in kürzester Zeit wichtige Hintergrundinfos über Inhalt und Herkunft geliefert. Details dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Gefährdet der Kauf einer Dose Thunfisch den Fischbestand? Gibt es Balsamico-Essig ohne gefährlichen Konservierungsstoff E224? Oder steckt in einem Produkt Palmöl, für dessen Gewinnung die Lebensgrundlage von Orangutans zerstört wurde? Wer umweltbewusst und gesund einkaufen will, hat nun ein neues Mittel zur Hand, um die Nachhaltigkeit eines Produkts zu testen. Entweder benutzt er oder sie das Codecheck-App auf dem Smartphone oder einen Computer, wie Roman Bleichenbacher, der Erfinder des Programms, erklärt.
Mit dem iPhone kann man die Kamera, die eingebaut ist, als Strichcode-Scanner benutzen. Das heißt, ich lese den Strichcode direkt, filme den von der Verpackung ab und dieser Code wird erkannt und entsprechend wird die Information direkt auf dem iPhone angezeigt. Und dann kann ich mich direkt informieren bezüglich den Nährwerten, den Umweltinformationen, aber natürlich auch Kategoriekommentare und auch User-Kommentare, die da direkt verfügbar sind. Das heißt, es wird mehr Informationen als auf der Verpackung angeboten. Wenn ich kein Smartphone habe, kann ich auch das zu Hause machen am Computer und den Strichcode selber eingeben oder mit der Webcam auch den Strichcode einlesen und kriege eigentlich die gleichen Informationen direkt auf dem Computerbildschirm angezeigt.
Fast 100.000 Produkte sind bei Codecheck eingetragen. Bei gewissen Produkten erscheinen Berichte von Umweltschutz- oder Konsumentenschutzorganisationen, die Hintergründe vermitteln. Oder es gibt die Möglichkeit, mit ein paar Klicks alternative Produkte zu finden, also zum Beispiel solche, die keine künstlichen Konservierungsstoffe beinhalten. Roman Bleichenbacher von Codecheck hat aber nicht in mühsamer Kleinarbeit alle diese Produkte und Links eingetippt, sondern einen schlauen Parameter programmiert.
Das ist eigentlich wie ein Produktwiki. Das heißt, wenn ein Produkt fehlt, kann man es selber erfassen. Das heißt, man gibt den Titel, macht ein Bild, gibt die Inhaltsstoffe, tippt man ab und sobald man das speichert, im System werden diese Inhalte, die man da eingegeben hat von diesem Produkt, mit diesen Experteninformationen vollautomatisch von unserer Computersoftware verglichen und entsprechend werden diese weiterführenden Informationen ausgegeben. Das heißt, im Codecheck, das sind nicht nur wir, das sind die Konsumenten selber, die sind der zentrale Bestandteil von Codecheck, weil wir alleine hätten ja nie so viele Produkte eingeben können.
Codecheck war das Resultat einer Abschlussarbeit von Roman Bleichenbacher an der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst. Sein Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Preis der renommierten Ars Electronica in Linz. Überleben kann Codecheck aber nur dank Spenden und einem System, in dem sich Läden mit gewissen Produkten verlinken können. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich Codecheck abhängig macht von gewissen Shops und dass diese ihre Informationen manipulieren?
Diese Shops können selber entscheiden, ob sie bei diesem Produkt erscheinen wollen oder nicht. Für das bezahlen sie eine Gebühr. Es ist auch ganz klar transparent nach außen hingewiesen, wo diese Informationen herkommen. Diese Links sind ja ganz klar deklariert, dass diese kostenpflichtig sind. Also es ist zu jeder Zeit, es ist für den Verbraucher ganz klar sichtbar, welche Informationen von welcher Quelle kommen. Und somit lässt sich dieses System so nicht manipulieren.
CodeCheck wird jährlich 55 Millionen Mal aufgerufen und von Konsumentinnen und Konsumenten in der deutschsprachigen Schweiz, in Deutschland und Österreich genutzt. Im Moment gibt es Apps für iPhones und Handys, die mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet sind. Der Tüftler Roman Bleichenbacher verspricht jedoch bald auch Lösungen für weitere Smartphones.
Die Webseite von CodeCheck finden Sie auf www.codecheck.info. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen gibt es auch bei uns auf rabe.ch.
95,6 Rabe-Info.
Wir akzeptieren keinen Rassismus in der Stadt Bern. Das ist die Botschaft der ersten Aktionswoche gegen Rassismus, die kommenden Montag beginnt. Während einer Woche will die Stadt Rassismus auf unterschiedliche Arten thematisieren und den Menschen so bewusst machen, was Rassismus bedeutet und was sie dagegen tun können. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Die Stadt Bern ist Teil der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Sie verpflichtet sich damit, einen Aktionsplan umzusetzen und sich wirkungsvoll gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. Der Aktionsplan der Stadt Bern umfasst 37 Maßnahmen. Eine davon ist die Aktionswoche gegen Rassismus, die am Montag beginnt. Während dieser Woche finden 19 verschiedene Veranstaltungen statt. Straßenaktionen, Vorträge oder Diskussionen. Damit wolle man möglichst viele unterschiedliche Menschen auf das Thema Rassismus aufmerksam machen, sagt Marianne Helfer vom Kompetenzzentrum Integration.
Es geht darum, möglichst breit darüber zu informieren, was Rassismus überhaupt ist. Es geht auch darum, potenzielle Opfer von Rassismus über Beratungsstellen zu informieren. Es geht darum, Menschen zu ermuntern, Zivilcourage zu zeigen, wenn sie etwas beobachten. Und es geht vor allem auch darum, ein Zeichen zu setzen, öffentlich, wir akzeptieren hier keinen Rassismus in dieser Stadt.
Rassismus hat viele Gesichter. Verbale Beschimpfungen oder körperliche Angriffe aufgrund der Hautfarbe sind die eine Seite. Institutioneller Rassismus ist die andere. Und das sei etwas, das auch in der Stadt Bern vorkomme.
Wir wissen aus Befragungen bei Migrantinnen und Migranten in erster Linie, dass besonders auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Wohnungsmarkt offenbar Probleme herrschen. Konkret, dass Leute einfach keine Wohnung kriegen, weil ihre Herkunft offenbar den Vermietern suspekt ist. Oder ein altbekanntes Problem, dass junge Menschen aus gewissen Regionen keine Lehrstelle finden.
Diese und andere Aspekte des Thema Rassismus sind Teil der Aktionswoche. Auf dem Casinoplatz zum Beispiel geht es ab Mittwoch um die Frage Ausländerklischees und wo bleibt der einzelne Mensch? Diese Frage wird von jungen Menschen mit Migrationshintergrund auf Plakaten und mit Konzerten thematisiert. Und während der ganzen Woche ist der afrikanisch-schweizerische Online-TV-Sender African Mirror Foundation in Berns Gassen unterwegs und befragt Menschen zum Thema Rassismus. Marianne Helfer vom Kompetenzzentrum Integration mit weiteren Auszügen aus dem Programm der Aktionswoche.
Zum Beispiel die Living Library. Lebende Bücher, das wird von den Kornhausbibliotheken organisiert. Da kann man statt Bücher Menschen ausleihen, die eine Geschichte zu erzählen haben aus ihrem Leben. Dann der Tag der offenen Tür von humanrights.ch Mers. Das ist eine Informationsplattform und Beratungsnetz für Rassismusopfer. Die sind an der Hallerstraße 23 und öffnen ihre Türe am Freitag, den 18. März.
Am Samstag in einer Woche findet dann ein Sternmarsch auf den Casinoplatz statt. Aus verschiedenen Berner Quartieren heraus sind die Menschen aufgerufen, gemeinsam in die Stadt zu gehen und damit ihr persönliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen.
Auch für das Rabe Info ist Rassismus kommende Woche ein Thema. Wir sprechen darüber mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, mit den Fußballern von IBE und mit Migrantinnen und Migranten aus dem Balkan und Afrika.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 11. März. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein gutes Frühlingswochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.